Radio M im Gespräch.
Herzlich willkommen zu Radio M im Gespräch. Ich bin Gerrit Mattis und gehöre auch zu diesen Menschen, zu denen, die gar nicht genug draußen sein können. Ich fahre vor allem Rad, andere joggen, wandern oder gehen einfach spazieren. Kein Wunder also, wenn sich die Leute dadurch ihre Gedanken machen, worin sie sich denn da bewegen. Nach einer Studie aus dem vergangenen Jahr fühlt gut jeder Zweite so etwas wie Ehrfurcht in der Natur. Jeder Dritte geht sogar noch einen Schritt weiter und sieht in der Natur Gottes Schöpfung. Aber wie ist das mit diesem Gott und der Natur? Können wir Gott in der Natur erkennen? Finden wir ihn dort vielleicht sogar? Oder können wir ihn dort wenigstens erahnen? Die Meinungen darüber gehen weit auseinander. Wir wollen versuchen, für etwas mehr Klarheit zu sorgen mit Pastor Matthias Walter. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wer am Sonntagmorgen lieber im Wald joggen geht, als einen Gottesdienst zu besuchen, der muss sich unter Umständen Folgendes anhören. Wer Gott nur im Wald sucht, der sollte sich auch vom Oberförster beerdigen lassen. Matthias, kann man das so überspitzt sagen?
Nein, das wäre mir zu einfach. Vor allem, wenn man das Wort nur überhört. Wer Gott nur im Wald findet. Du hast ja ein paar statistische Zahlen genannt, die eine deutliche Sprache sprechen. Für viele Menschen ist die Natur ein Ort, an dem sie besondere, vielleicht sogar religiöse Erfahrungen machen. Wenn dadurch die Natur selbst zur Religion würde, könnte man zur Beerdigung vielleicht schon nach dem Oberförster rufen. Aber erstmal geht's ja darum, Gott dort zu suchen.
Das ist auch keine Erscheinung erst unserer Zeit. Früher sind die Menschen ja auch schon in die Natur gegangen, um Gott zu suchen. Sogar sehr fromme Menschen, weil sie die Abgeschiedenheit dort fasziniert hat. Auch manche Klöster sind ja aus genau diesem Grund in Wäldern gegründet worden.
Richtig, das erste Kloster, das etwa Bernard von Clairvaux gegründet hat, liegt tief im Wald verborgen. Im Jahr 1115 war das. Bernard von Clairvaux war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des Mittelalters. Er hat mal in einem Brief geschrieben, glaube mir, ich habe es erfahren, du wirst ein Mehreres in den Wäldern finden als in den Büchern. Bäume und Steine werden dich lehren, was kein Lehrmeister dir zu hören gibt. Wer also durch den Wald spaziert, hat tatsächlich die Möglichkeit, etwas zu lernen, nämlich, dass die Natur mehr ist als eine gut geölte Maschine, vor allem, wenn sie der Mensch nicht stört. Die Natur ist Schöpfung, etwas von Gott Geschaffenes. Davon war Bernard von Clairvaux überzeugt. Und von diesem Geheimnis sprechen zum Beispiel Bäume und Steine.
Das war aber im Mittelalter, also vor der Reformation, und die hat ja einiges durcheinander gewirbelt. Der Kern der Reformation war ja zu sagen, es gibt nur einen Weg zu Gott, es gibt auch nur einen Weg zur Gotteserkenntnis, nämlich Jesus Christus. Da dürfte eine Gotteserkenntnis in der Natur und durch die Natur doch ziemlich in Schwierigkeiten geraten sein.
Einerseits ja, denn eine Gotteserkenntnis jenseits von Jesus Christus schien den Reformatoren äußerst verdächtig. Andererseits hat Martin Luther selbst gesagt, die ganze Schöpfung ist das allerschönste Buch der Bibel, darin sich Gott beschrieben und abgemalt hat. Schon erstaunlich, wie begeistert der nüchterne Reformator von dem war, was er in der Natur beobachtete. Er hat auch gesagt, wir können Gott fein erkennen aus der gewissen und unwandelbaren Bewegung, Lauf und Umgang des Gestirns am Himmel. Dass wir in der Natur Gott erkennen können, das war für ihn klar.
Aber Luther ist ja auch grundsätzlich davon ausgegangen, dass es Gott gibt und dass er die Welt erschaffen hat. Da kann es ja fast gar nicht anders sein, als dass er in eben dieser Natur irgendwie auch Gott gesehen hat. Wenn er von einem Gott ausgeht und einer Schöpfung Gottes, dann muss er ja gewissermaßen nur noch eine Verbindungslinie von der Schöpfung zu Gott ziehen. Nur, wie sieht es denn aus, wenn jemand nicht an Gott glaubt? Dann gibt es für ihn ja zuerst einmal nur die Natur. Dann hat er ja nichts, wohin er diese Verbindungslinie ziehen kann. Kann ich dann auch in der Natur erkennen, dass es einen Gott gibt? Oder kann ich Gott eigentlich erst in der Natur erkennen, wenn ich voraussetze, dass er auch dort ist? Oder brauche ich gar eine Art Offenbarung, in der Gott mir sagt, hallo Gerrit, hier bin ich in der Natur?
Na, einige evangelische Theologen haben genau das behauptet. Sie sagen, eine natürliche Theologie gibt es nicht, also eine Theologie, bei der ich einfach so in der Natur erkenne, dass es Gott gibt. Ich finde, ihr Einspruch ist richtig, denn sonst landen wir schnell bei irgendwelchen dubiosen Gotteserfahrungen und Gottesbeweisen. Ich denke, bevor wir uns unsere eigene Religion zusammenbasteln, und zwar so, wie es uns gerade in den Kram passt, müssen wir Klarheit schaffen. Wir müssen nach den Maßstäben für unsere Einsichten und Erfahrungen fragen.
Aber dann sehen wir doch nur das, was wir nach unseren überprüften Maßstäben sehen dürfen. Damit verpassen wir uns doch eine Brille. Und in der Bibel gibt es doch eine Art natürlicher Theologie, nach der ich Spuren Gottes in der Natur erkennen kann. Wenn es in einem Psalm heißt, Herr, wie zahlreich sind deine Werke, mit Weisheit hast du sie alle gemacht, die Erde ist voll von deinen Geschöpfen, oder wenn Paulus schreibt, seit Erschaffung der Welt wird Gottes unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen. Danach kann doch jeder vernünftige Mensch Gott in der Natur erkennen.
Nein, so einfach ist das nicht. Zwar können wir Gott mit unserer Vernunft in der Natur erkennen, aber tun wir es auch? Paulus ist da ziemlich radikal und sagt, die Menschen vertauschen den unvergänglichen Gott mit Bildern. Sie beten das Geschöpf an und verehren es anstelle des Schöpfers. Also, wir sehen zwar, dass in der Natur Göttliches steckt, aber statt nach dem Schöpfer, nach Gott zu fragen, der dahinter steckt, machen wir die Natur selbst zu Gott.
Das ist dann wohl der klassische Konflikt zwischen Theorie und Praxis. Möglich ist es für uns, aber wir kriegen es letztlich nicht hin. Lässt sich dieser Konflikt irgendwie lösen?
Ich denke schon, aber nur wenn man nochmal die Positionen klar absteckt. Die katholische Theologie hält daran fest, dass Gott in der Natur erkennbar ist. Allerdings bleibt unsere Vernunfterkenntnis verschwommen und kann sich irren. Aber grundsätzlich haben wir, besser hätten wir, die Möglichkeit, bei genauem Hinsehen Gottes Spuren zu erkennen. Die evangelische Gegenposition dazu lautet, man konnte Gott mal in der Natur erkennen, aber seit wir aus dem Paradies vertrieben wurden, können wir das nicht mehr. Gott zeigt sich, wie er ist, nur in Jesus Christus. Erst wer an ihn glaubt, wird Gott richtig erfassen. Ein Kompromiss zwischen diesen beiden Positionen könnte so aussehen. Wir können etwas von Gott in der Natur erkennen, aber nur deshalb, weil er sich dort auch offenbart, das heißt irgendwie mitteilt.
Das heißt, ohne diese Offenbarung sehe ich in einem Baum einen Baum. Mit der Offenbarung, ich sag mal, mit der Brille, die Gott mir aufsetzen muss, sehe ich in einem Baum dann ein Geschöpf Gottes.
Ja, so würde ich es sagen. Ja, der Mensch ist auf natürlichem Wege nicht in der Lage, Gott in der Natur zu erkennen, sondern nur, weil Gott selbst sich darin zu erkennen gibt, weil er ihm die Augen dafür öffnet.
Das heißt, Gott setzt mir gewissermaßen seine Erkenntnisbrille auf und wenn ich dann hinschaue, sehe ich in einem Baum mehr als Stammäste und Blätter. Das ist dann wie in einem 3D-Kino, wo ich ohne Brille etwas völlig anderes sehe als mit. Aber wo oder wie setzt Gott mir diese Brille denn auf? Woher kommt denn meine Grunderkenntnis?
Also nach der Aussage der Bibel kommt unser Glaube aus dem Hören der Botschaft. Das heißt, die Erkenntnis, die wir über Gott und seine Schöpfung haben, kommt daher, dass wir etwas von Gott hören. Das Entscheidende daran ist, nicht ich muss mir etwas richtig zusammenreimen und dann glaube ich an Gott. Ich mache mir meinen Glauben also nicht selbst, sondern es wird mir gesagt. Mein Glaube, meine Erkenntnis über Gott und seine Natur kommen von außen, von Gott selbst. Sonst bleibe ich in allem Sehen im Grunde ja nur bei mir selber. Ich glaube auch, dass das nötig ist, denn von alleine könnten wir uns auf viel zu vieles doch gar keinen Reim machen, wir würden es gar nicht zusammenkriegen. Wir haben bisher nur von der Schönheit der Natur geredet, von hübschen Rosen und prächtigen Bäumen, da lässt sich noch recht einfach von Gott, dem guten Schöpfer, reden. Aber es gibt ja auch die andere Seite der Natur, die schreckliche. Ob das ein Tsunami ist, ein Erdbeben, Kältewellen, extreme Trockenzeiten oder Wirbelstürme. Wenn ich jetzt nur die Natur hätte, um Gott zu erkennen, dann wäre ich mit meinem Latein ganz schnell am Ende. Da hätte ich extreme Schwierigkeiten, das mit einem Gott zu vereinbaren, der Liebe ist, so wie ihn Jesus beschrieben hat. Ich halte es deshalb für wichtig, Gott und Natur zu trennen. Die Natur ist der gegebene Rahmen, in dem sich mein Leben bewegt. Den Rahmen setzt der Schöpfer und es gibt natürliche Dinge wie Tsunamis oder Erdbeben, die nicht Gott macht, sondern ein Teil der natürlichen Prozesse ist. Gott steht dem gegenüber. Er hilft mir, in diesem Rahmen zu leben und lässt mich glücklich sein oder auch daran leiden. In beiden Fällen ist er mir aber sicher näher als das, was ich nur in der Natur sehe.
Hatte dann der katholische Theologe Eugen Drewermann recht, als er auf die Frage, ist Gott in der Natur zu erkennen, geantwortet hat, die Naturwissenschaft zeigt uns das ganze Getriebe der Natur in einer Art, die mit der Vorstellung eines allmächtigen, allgültigen und weisen Gottes nicht vereinbar ist. Vielmehr, meint er, müssten wir unsere Vernunft benutzen, um Natur, Gott und Schöpfungsbild zusammenzukriegen. Sonst wäre es gar nicht zu vermeiden, dass wir von Gott enttäuscht werden. Drewermann spricht da von einem Enttäuschungsatheismus. Also, ich bin von Gott enttäuscht und deshalb lehne ich ihn dann ab.
Ja, diesen Begriff von Drewermann, Enttäuschungsatheismus, finde ich gut, denn da hat er recht. So einfach ist das mit Gott in der Natur nämlich nicht. Die Frage ist, wie man einen solchen Enttäuschungsatheismus vermeiden kann. Ich habe da für mich persönlich die sogenannten Mystiker des Christentums neu entdeckt. Was sie gedacht haben, finde ich ungemein aktuell.
Inwiefern? Aber Moment, klären wir vielleicht zuerst den Begriff Mystik. Mystik hat etwas mit Mysterium, also mit Geheimnis zu tun. In der Mystik ging es darum, wie und wo wir Gott erkennen können und ob es ihn überhaupt gibt. Die Mystiker sind nicht mit naturwissenschaftlicher Präzision vorgegangen, sondern sehr behutsam, vorsichtig. Sie haben zum Teil so eigentümliche Erfahrungen gemacht und diese dann eher tastend beschrieben und erklärt. Naturwissenschaftliche Beweise spielen bei ihnen, kann man sich dann denken, eine sehr untergeordnete Rolle. Das als Kurzerklärung zur Mystik. Inwiefern jetzt hilft uns diese Mystik, Gott und Natur zusammenzubringen?
Von Bernard von Clairvaux haben wir ja schon gesprochen. Ein anderer Mystiker ist Meister Eckhart, den ich persönlich besonders inspirierend finde. Seine Sprache ist natürlich nicht ganz einfach, aber mir sind seine Ansichten zu Gott und Natur sehr hilfreich gewesen. Meister Eckhart sagt, Gott wirkt oberhalb des Seins in der Weite, wo er sich regen kann. Er wirkt im Nichtsein. Ehe es noch Sein gab, wirkte Gott. Er wirkte Sein, als es Sein noch nicht gab.
Und was hat das jetzt mit der Gotteserkenntnis in der Natur zu tun?
Ja, Meister Eckhart meint, dass Gott die Welt permanent erschafft. Es ist also nicht mit einer Schöpfung am Anfang nach ein paar Tagen getan, die sich dann selbst überlassen bleibt. Ganz wie die Bibel auch vertritt er die Ansicht, dass Gott danach weiterhin in seiner Schöpfung präsent ist, sie erhält, in ihr wirkt. Meister Eckhart sagt, Gott erschafft die Welt und alle Dinge jetzt. Und die Zeit, die da vergangen ist, vor 1000 Jahren, die ist Gott jetzt ebenso gegenwärtig und ebenso nahe wie die Zeit, die jetzt ist.
Das heißt, die Schöpfung ist nie zu Ende. Gott ist ein Dauerschöpfer, der die Welt sozusagen immer wieder neu erfindet. In Sachen Tsunami, Erdbeben etc. verschärft das natürlich die Probleme mit dem liebenden Gott. Aber aus Sicht der heutigen Naturwissenschaft ist das ja sehr modern. Man könnte ja fast sagen, dass diese mystische Sicht die Idee von der Evolution, von der Entwicklung, von dem sich ständig neu schaffen, viele Jahrhunderte vor Darwin schon vorweggenommen hat.
Genau, man könnte vereinfachend sagen, Evolution ist Gottes ständiges Schaffen in seiner Schöpfung. Und mit naturwissenschaftlichen Methoden können wir solche Entwicklungen dann nachweisen. Aber das Ganze ist natürlich eine Glaubensaussage. Das dahinter können wir nach Meinung von Meister Eckhart nur mit unserer Seele erkennen. Es ist also eine geistliche Aufgabe, ein geistliches Sensorium dafür notwendig. Meister Eckhart sagt, wenn Gott die Kreatur ansieht, gibt er ihr damit ihr Sein. Und unsere Seele hat, so sagt er, ein vernünftiges, erkennendes Sein. Das heißt, unsere Seele wäre im Grunde die Antenne und das Erkenntnisorgan für das, was wir Gott in der Natur nennen. Deshalb können wir übrigens auch einerseits sagen, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist, obwohl wir andererseits wissen, dass ein biologischer Prozess dahinter steckt.
Ich versuche mal, das zusammenzufassen. Wenn ich mit klassischem naturwissenschaftlichem Instrumentarium die Natur zu erfassen versuche, werde ich eine Menge Faszinierendes und Spannendes sehen können. Aber Gott erkennen kann ich damit noch lange nicht. Dazu braucht es noch mehr Gefühl und Intuition einerseits. Also ich versuche die Natur mit allen meinen Sinnen und auch mit meiner Seele zu erfassen. Aber auch das reicht immer noch nicht. Ich muss vor allem diese Gotteserkenntnisbrille aufhaben, muss grundsätzlich glauben, dass die Natur nicht einfach ein Zufall ist, sondern eben Schöpfung. Das folgt hier einer ganz klassischen philosophischen Grunderkenntnis. Was wir sehen, hängt nie nur davon ab, wie die Sache an sich ist, auf die wir da gerade blicken, sondern unsere Erkenntnis hängt immer auch von unserem Blickwinkel auf eine Sache ab.
Ja, und ich möchte es mal in einem anderen Bild beschreiben. Es ist wie bei einem Kunstwerk. Je mehr ich über den Künstler weiß, über die Entstehungsgeschichte dieses Bildes und über das Leben dieses Künstlers, umso mehr werde ich die Zeichen, Hinweise und Spuren in seinem Werk erkennen. Das heißt, ich werde immer mehr einen Genuss haben an dem, dass ich diese Bilder anschaue. Dann werden nämlich die Bilder und Plastiken plötzlich sprechend und teilen mir etwas mit, das ich beim bloßen Vorbeigehen nicht gesehen hätte und sicherlich auch mancher Museumsbesucher überhaupt nicht erkennen kann.
Lässt Gott sich in der Natur finden? Wir müssen diese Frage wohl mit einem Nein beantworten. Wir finden Gott dort nicht, aber wir können ihn dort erkennen. Oder vielmehr, er gibt sich mir zu erkennen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne und erkenntnisreiche Spaziergänge im Wald und über Wiesen und Felder. Das war Radio M im Gespräch mit Pastor Matthias Walter. Herzlichen Dank. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Gerrit Mattes. Tschüss, bis in 2 Wochen.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.